Und Lutz, bist du jemand, der, wenn er unterwegs ist, auch an die Zimmermädchen denkt im Hotel?
Ja, selbstverständlich. Muss ich gerade überlegen. Oh Gott, jetzt aktuell habe ich nicht dran gedacht, tatsächlich. Ja. Sollte man auch tun.
In Hotels, ne? Verdient man wirklich wenig.
Ja, ja. Der erste Vorwurf schon, das geht ja,
geht
los
gut
hier.
Los für dich.
Läuft. Direkt einen Einlauf gekriegt. Läuft. Ja, aber ich bin sehr großzügig, das muss ich wirklich sagen. Also ich versuche mich eher zu zwingen, mal kein Trinkgeld zu geben, wenn der Service nicht nett war, und ich schaffe das nicht. Also und ärgere mich danach und denke so, Mann, der hat nicht mal gelächelt. Wieso hast du dem jetzt Trinkgeld gegeben? Aber deswegen bin ich ja beim Fernsehen. Ich will ja geliebt werden. Ist ja, sonst säße ich ja nicht
eben
hier.
Eben auch vom Ober zur Not.
Ja, auch
vom
Ober.
Meine Damen und Herren, ich glaube, ich brauche Lutz von der Horst nicht so richtig vorzustellen. Sie haben gejubelt, als er reinkam. Er ist Comedian-Star, er ist Außenreporter bei der Heute-Show, er ist seit einiger Zeit auch Romanautor, er ist Gelegenheitsschauspieler, er moderiert.
Was soll das denn heißen?
Ist
Traumschiff etwa keine Schauspielerei?
Doch, aber Sie machen es ja nicht hauptberuflich.
Ja, das stimmt.
Sie haben sich einen kleinen Traum im Januar erfüllt. Auf dem Traumspiel, wo Sie einen suizidalen Kellner gespielt haben. Aber darüber vielleicht mehr später, wenn das überhaupt ein
Weil
Thema
er kein
ist.
Trinkgeld bekommt.
Ja, genau, da ist wieder das Trauma.
Ja. Na, es ist nicht so einfach mit dem Suizidalen, weil da gab es auch Diskussionen, ob man den überhaupt spielen kann oder ob das nicht eine Verharmlosung ist von Suizid. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du da bist.
Dankeschön.
Ja.
Die neue Regierung ist seit einem guten Jahr im, nee, genau, ein Jahr im Amt. Bist du einigermaßen zufrieden mit dieser Regierung? Meine rein von der satirischen Ausbeute her.
Naja, man muss sich den Cast ja erstmal aufbauen, ne?
Ja.
Man muss ja erstmal. Naja, es ist ja, aber man muss ja gucken, wer eignet sich besonders gut für Satire, wer ist vielleicht auch selber lustig, das hilft ja auch oft. Wen kann man auch mal in peinliche Situationen kriegen, das ist auch nicht schlecht. Und das braucht jetzt ein bisschen Zeit.
Und zeichnen Sie sich schon Lieblinge ab?
Ich bin ja als Satiriker neutral, selbstverständlich.
Und wie?
Ja. Ich behandle Politiker wie ein Vater seine Kinder. Ich habe alle gleich lieb. Also schwierig zu sagen.
Lutz, erzählt mir keinen Scheiß.
Das ist unbeschaubar.
Also. Ich meine Vermutung, bitte widerlegt mich sofort. Ich nehme an, es gibt so einen Typus Politiker, der freut sich, weil er denkt, schöne Eigenwerbung, und einen Typus, wo er sagt, oh Gott, das ist jetzt die Teufelsbrot, die da kommt.
Ja, also letztendlich, klar, gibt es Leute, die laufen vor mir weg, das sind die meisten, würde ich sagen. Dann gibt es Leute, die kommen schon auf mich zu, und es gibt Leute, vor denen laufe ich weg, weil sie so aufdringlich sind. Auch das gibt es im Bundestag. So,
kannst du da einen Namen nennen? Das ist Namen, zu witzig, ja. Die Vorstellung.
Nein, ich werde jetzt nicht über Markus Söder reden. Über Herrn Lauterbach, das gehört sich nicht. Also, und ich freue mich ja, wenn die Leute auf mich zukommen.
Ja.
Das ist ja gut.
Aber stimmt die Geschichte, ich meine, 3 nach 9 ist der Aufklärung verpflichtet, dass wenn Söder droht, du dir das Mikrofon mit Klebstoff, also mit so einem Klebeband an der Hand festmacht.
Ja.
Warum?
Weil das, weil das anfangs so war. Das war irgendwie sein Witz offenbar, dass ich ihn interviewen wollte, und er hat sich mein Mikro genommen und ist damit weggelaufen. Was echt scheiße ist, weil das ist ja mein verdammtes Mikro. Und irgendwie aber auch ganz lustig. Und dann habe ich dann ab dann tatsächlich das mit so Tesafilm festgeklebt.
Und wie war die Reaktion, als er merkte, das Mikro bewegt sich nicht?
Fand er ärgerlich, aber Pech gehabt.
War denn Robert Habeck ein dankbarer Politiker?
Er ist zumindest nicht weggelaufen. Also es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt so dastand und sagte, komm zu mir, ich bin bereit. Aber wenn man ihn in einem ungünstigen Augenblick erwischt hat, hat er sich ergeben.
Robert, wie haben Sie das in Erinnerung?
Ich habe mich eigentlich mal gefreut, wenn die Heute-Show dabei war. Es war aber immer große Aufregung, und dann ab einer gewissen Liga wurde ihr versucht, fernzuhalten von mir oder von allen anderen. Und es war, wenn ich das jetzt mal sagen darf, manchmal von euch ein bisschen, ich meine, da war häufig Publikum, Leute wollten was, die laufen ja nicht nur bei Parteitagen rum, wo man sagen kann, okay, da müssen halt eure Leute mal warten, sondern da sind irgendwelche Bürgerforen oder so. Und deswegen habe ich dann manchmal auch gesagt, so, ihr kriegt euren Take, aber nicht jetzt, erstmal mache ich meine Arbeit und dann komme ich zu euch. So,
und dann war der nie wieder gesehen.
Und eigentlich fand ich es immer eine Challenge, eigentlich fand ich super.
Ja, ja. Sie begleiten ihn immer noch, weil er hat, kürzlich ist er aufgefallen.
Mich?
Ja, Lutz. Oh. Dass er auf dem CSU-Parteitag umgehört hat und gesagt, sind Sie nicht Robert Habeck dankbar, dass er alle Vorlagen für euch gemacht hat, die er jetzt umsetzt? Ne? Da habe ich doch richtig zusammengefasst.
Absolut.
Und wollen wir uns das anschauen?
Ich gucke immer gerne die Heute-Show.
Ja. Okay.
Und nicht so gerne CSU-Parteitage, aber...
Sie kommen gut weg zur Abwechslung. Jetzt, wo Sie nicht mehr aktiv in der Politik sind, kann ich ja nett zu Ihnen.
Ich glaube, man kann es verantworten.
Das ist ja... Die CSU hat so viel gelernt von Robert Habeck. Und heute lernt sie noch zwei Wörter mehr. Danke, Robert.
Was von Robert Habecks Ideen ist Ihre Lieblingsidee? Wer war das jetzt nochmal?
Wir sagen natürlich, dass das unsere Politik ist, unsere Ideen sind und dass wir die gemeinsam jetzt mit der SPD auch zum Erfolg führen werden.
Ja, ja, ganz geschickt eigentlich.
Danke, Robert, von Herzen, dass du dich aus der Politik verabschiedet hast.
Das ist dieser Typ, in den Sie immer so verbissen haben wie sonst so ein Nackensteak.
Danke, Robert.
Oh, echt?
Die Idee ist schön.
Oder?
Ja, finde ich
auch. Haben Sie es gesehen auch?
Ganz? Jetzt habe ich es gesehen.
Ach so, jetzt erst? Wie vorher nicht?
Nee. Aber das
er ist ja weit weg im Moment.
Ja, ja, gut. Klar.
Darüber reden wir noch. Gibt es denn einen Politiker, den Sie gerne hätten, der aber grundsätzlich vor Ihnen davonläuft?
Wir müssen wieder über Merz reden, oder?
Die Frage war offen.
Für mich nicht. Ja, es ist natürlich, klar will man mit Herrn Merz reden.
Aber?
Und ich habe ja so viele Versuche unternommen. Also wirklich so viele und es klappt halt einfach nicht. Und es ist ja wirklich nur seine Frau, die mit mir reden will.
Ja, das wiederum habe ich gesehen.
Das haben Sie gesehen. Ja, das ist auch ein hinreißender Teil. Vor allen Dingen, wenn man die Geschichte dahinter dann kennt.
Ja.
Denn es gab auf beiden Seiten Missverständnisse. Wir schauen uns den Ausschnitt an.
Ja.
Herr Merz, hallo. Herr Merz, es geht um Leitkultur. Das bedeutet doch auch zu antworten, wenn man was gefragt wird, oder, Herr Merz? Ja, er ist halt ein kleiner Pascha. Okay, ein großer.
Leitkultur bedeutet als allererstes zu fragen, ob man eine Antwort geben möchte.
Ja, ja, aber wenn ich frage, sagt er ja nein.
Das war... Das war Charlotte Merz, die nicht begriffen hatte, dass sie hier noch einen Ansteckknopf hat.
Ach ja, das
mit dem man noch
das
viel besser hört.
Genau.
Ne?
Ja, ja, man merkt ja, also man sieht auch, glaube ich, in der Szene, dass ich wirklich Angst hatte in dem Moment. Also ich hätte wirklich Sorgen.
Waren Sie wirklich verschreckt? Warst du wirklich verschreckt da in dem Moment, als sie da auf dich zukam?
Ja, ja, und sie hat ja, man merkt ja tatsächlich, sie will nicht, dass man sie hört und drückt mir eben das Mikro runter.
Ja.
Und wie du ja schon sagst, ich habe natürlich ein Ansteckmikro und sie hat ja direkt ins Ansteckmikro geredet. Das heißt, wir hatten den besten Ton, den man sich vorstellen kann. Ja. Es geht nicht besser.
Und aber
ich habe aber auch gedacht, als sie auf dich zukam, sie kam so auf dich zu, ich dachte, sie machte mit dem Knie jetzt mal einmal so hoch. Und
ja, vor allem, wir wussten auch in dem Moment nicht, wer das ist tatsächlich.
Ja, das war das Spannendste.
Ja.
Ihr wusstet nicht, wer der
Nein, weil das geht ja so schnell und wir waren ja so auf Herrn Merz fixiert, dass wir natürlich gar nicht wussten, wer ist denn diese Frau. Und es ging rasend schnell, dann war sie auch schon wieder weg. Und dann haben wir uns das Material im Schnitt eben am nächsten Tag angeguckt und wir haben gejubelt.
Irgendjemand hat sie erkannt.
Und dann haben wir sie erst erkannt, ja.
Lutz, bist du jemand, der ängstlich ist?
Ja.
Grundsätzlich?
Was doof ist, wenn man auf die Bühne geht und ins Fernsehen. Aber das ist, glaube ich, bei vielen so in dem Job. Ich weiß auch nicht, warum. Ja.
Und jedes Mal wieder?
Ja.
Heute auch?
Ja. Ja.
Du bist auch nicht so häufig in Talkshows, ne?
Das stimmt, ja.
Wir freuen uns, dass du hier bist.
Ja, das selbstverständlich.
Wir sind ja auch relativ harmlos, Judith und ich.
Ist das so?
Ja.
Bin schön. Sag mal, aber du sollst schon relativ früh, also in sehr jungen Jahren, eine Neigung gehabt haben zu dem Metier, das dir heute Angst macht.
Zu Horror.
ne, nicht nur zu Horror, sondern auf der Bühne zu stehen.
Ja.
Horror.
Also auch in meinem Fall auch Horror. Horror.
Ja.
Ja, das stimmt.
Wie kam das? Hattest du Vorbilder im Fernsehen?
Also dieser Drang war immer schon in mir, sozusagen, ich muss auf die Bühne. Das passt ja eben auch, was ich zum Trinkgeld gesagt habe. Dieses Gefühl, ich will von möglichst vielen Menschen geliebt werden. Das war immer so die Idee. Ich habe als Kind wahnsinnig gerne Samstagabendshows gesehen. Wetten, das, verstehen Sie Spaß?
Generation Golf.
Generation Golf. Und dann kam die Moderatorin da raus und alle klatschten. Und ich dachte, Mensch, das will ich auch. Ich will auch rauskommen und alle klatschen und lieben mich.
Leute, kommt. Leute, kommt.
Du hast gerade das Wort Horror nochmal wiederholt.
Danke.
Mit Horror hat er es wirklich und er meint nicht die Bühne. Also er hat schon sehr früh doch besorgniserregende Neigungen gezeigt.
Oh Gott, was kommt denn jetzt?
Du hast Horrorfilme geliebt.
Ja, ich liebe immer noch Horrorfilme.
Immer noch?
Das Genre Horror hat es mir schon als Kind angetan. Es ist ja auch eine Form von Angst, aber eine Angst, die sicher ist. Also man sitzt vor dem Fernseher, man sieht das alles, das Monster wird nicht rauskommen und dich angreifen.
Ne? Also es ist eine Art, die Angst zu bannen.
Ja, zu bannen und zu genießen.
Und es ist bei normalen Menschen,
bitte,
ist das so, dass einem die Sachen noch, diese Szenen, diese Monster, diese Angstsituationen noch verfolgen. Wenn man in den Keller geht oder wenn man in Dunkelheit geht, du kannst das total von dir abspalten.
Ja, ich glaube, ich lebe es dann einfach im Alltag so aus. Ne?
Ja.
Horrorfilme, Parteitage. Wenn man es im Alltag auslebt, ist es ja nicht verdrängt.
Stimmt. Und hast du selber mal einen Versuch unternommen, Horrorfilm zu drehen?
Ja, häufig. Also wir haben auch tatsächlich mal einen Film eingereicht, da war ich vielleicht so 16, beim Jugendfilmfest in NRW. Der Film Walter. Habe ich mit einem Freund gedreht. Ich war der Hauptdarsteller und habe auch das Drehbuch mitgeschrieben.
Worum ging es? Darf man sagen, worum?
Ja, es ging um mich und meine Mutter in dem Film und darum, dass ich sozusagen meine Mutter aufesse.
Lutz, hier macht sich Entsetzen breit.
Es gab kannibalistische Elemente, die kann man nicht verleugnen.
Wie war denn die Reaktion deiner armen Mutter?
Die hat sich zum Glück nicht wiedererkannt. Sie ist es auch nicht, sie guckt jetzt zu. Das hatte nichts mit meiner Mutter zu tun. Das muss ich wirklich sagen. Ich will dich nicht essen, Mama, wenn du zuguckst. Wirklich nicht. Nein, es war eine Fantasie.
Und wurde dieser Film angenommen? Wurde dieser Film angenommen beim Festival?
Es war ja das Jugendfilmfest. Oh, und der Film lief dann 5 Minuten, dann kamen die ersten Kannibalen-Szenen. Und dann wurde der Film angehalten, das Licht ging an und es kam eine Durchsage, alle unter 16 mögen doch den Raum verlassen.
Nicht wahr.
Und ich und mein Kumpel haben uns abgeklatscht und dachten, ist das geil.
Die 16-Jährigen wurden rausgebeten.
Ja. Und wie viele blieben übrig?
Das waren schon die meisten.
Also ein voller Erfolg.
Ja, also besser geht's nicht.
Und warum bist du diesen Weg nicht weitergegangen?
Kannibalenfilme drehen?
Ja.
Ach, das Genre war auserzählt.
War schnell auserzählt.
Ich hatte, glaube ich, einfach, es war auch schon ein Wunsch, tatsächlich Schauspielerei zu machen und die Idee, mal auf eine Schauspielschule zu gehen, das zu probieren. Ich hatte einfach Angst davor. Da sind wir wieder bei der Angst. Das ist ja so wahnsinnig schwierig, dann da reinzukommen. Und hatte Sorge, dass ich das nicht schaffe. So mutig war ich nicht.
Ich habe keinen Kannibalenfilm gemacht, so mutig war ich nicht.
Können wir, also wenn du Interesse hast.
Aufgegessen zu werden.
Ja. Könnte man nochmal so ein Remake machen. Ja.
Kannst aber auch weiterspielen im Remake.
Ich würde gerne weiterspielen.
Aber apropos Schauspielerei, stimmt es, dass dein erster Auftritt in einer Kirche war?
Kann man so sehen, ja. Die Taufe, ne? Darauf spielst du an wahrscheinlich.
Ja.
Ja, also klar, ich war natürlich Messdiener, wie ja viele im Showgeschäft Messdiener waren, weil natürlich der Gottesdienst ist auch Show. Da sitzt ein Publikum, da gibt's eine Bühne, das hat mich angezogen. Da wollte ich hin. Da gibt's eben auch viele blutige Geschichten. Ne? Jesus am Kreuz, letztendlich ist das ja auch brutal, was man da sieht. Also alles top.
Vom Alten Testament ganz schweigen.
Ja, genau. Und es war dann so, dass mein Bruder getauft wurde. Das weiß ich. Ich weiß das sogar noch. Da muss ich ja sehr jung gewesen sein. Wie alt ist man dann da? 2, 3, weiß gar nicht.
Man kann auch mit ein paar Monaten getauft werden.
Also ich war wahnsinnig jung. Mein Bruder ist 2 Jahre älter. Jünger. und saß da eben im Publikumsraum und merkte, das gibt's doch gar nicht, die gucken ja alle auf meinen Bruder, was ist denn jetzt los? Finde ich aber nicht gut. Und ich bin aufgesprungen und habe laut Maikäfer Flieg gesungen. Kennen Sie das, Maikäfer Flieg?
Natürlich.
Dein Vater ist im Krieg, ja. Deine Mutter ist
ein ganz heiteres Pommerland. Kinderlied.
Pommerland ist abgebrannt, genau. Schreckliches Lied.
Heiteres Kinderlied,
ja. Aber Aufmerksamkeit hatte ich, es gab sogar einen Applaus. In der Kirche.
Mein Gott, Lutz.
Ja.
Und dann, wie wurde die Situation gerettet?
Der Pfarrer hat es abmoderiert. Er hat
alle 16-Jährigen raus.
Er hat gesagt, so los.
Robert Habeck sagt gerade, er hat gesagt, alle 16-Jährigen raus.
Gottes Willen. Kommen da jetzt noch mehr so Geschichten? Das ist ja schlimm.
Nein, wir haben gut recherchiert. Wir haben doch gut recherchiert, oder?
Ja, das ist das letzte Mal, dass
wir Wie ging denn die Sendung?
Der Pfarrer
die Sendung, die
Nee, der Pfarrer hat es abmoderiert, hat gesagt, vielen Dank, Lutz, hat uns gut gefallen, aber jetzt ist dein Bruder wieder dran und dann war ich auch still.
Eigentlich doch eine sehr souveräne Reaktion.
Ja, oder?
Ja. Wie warst denn du in der Schule?
Ich würde sagen mittelklassisch, befriedigend, immer eine 3, meistens ich war schlecht in mündlicher Mitarbeit. Mhm. Ich war nicht der aufgezeigt hat und das lag mir nicht.
Gab es denn auch Lehrer von denen oder Lehrerinnen, von denen du im Nachhinein sagen würdest, die haben erkannt, dass ich bestimmte gute Talente habe?
Mein Klassenlehrer war auf einer Lesung von mir zum Beispiel. Der hat es dann im Nachhinein, hat er es dann doch gesagt, ja, aber...
Wie hieß denn der?
Herr Kronenberg.
Herr Kronenberg, Herrn Kronenberg haben wir aufgesucht. Schau es dir mal
an. Das ist jetzt nicht wahr. Doch. Das glaube ich nicht.
Doch.
Lieber Lutz, herzliche Grüße von deinem alten Klassenlehrer aus dem Gymnasium Kreuzkasse in Köln, der deinen Werdegang aufmerksam beobachtet hat. Ich freue mich, dass aus dem stillen Tagträumer von damals ein allseits beliebter und bekannter, hellwacher und auch frecher, bisweilen sogar gefürchteter Satiriker und neuerdings auch Autor geworden ist. Viel Erfolg weiter bei dem steten Versuch, die uns regieren, mit verträumtem Blick auf den Arm zu nehmen. Alles Gute.
Er kann doch auch toll formulieren, oder?
Also ich bin jetzt echt gerührt.
Ja.
Also er war mein Klassenlehrer, war ein witziger Typ, also sehr humorvoller Unterricht. Und er sagt ja immer, der Tagträumer, und das stimmt, er hat mich auch mal zurechtgewiesen mit den Worten, Lutz, du pennst mit offenen Augen. Und da hatte er recht.
Das ist schön.
Aber das hat mich jetzt echt gerührt, finde ich, ja, toll. Ja,
wir waren auch beim Anschauen bewegt.
Ja, ja. Ja.
Ich habe deinetwegen ein neues Wort kennengelernt.
Oh Gott.
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber ich habe mich darin wiedererkannt. Impostor-Syndrom. Weiß einer, was das ist?
Impostor-Syndrom.
Ja.
Alle?
Wir wussten es eigentlich alle, nur du nicht.
Da siehst du, was da für eine Verdrängungsleistung dahinter steckt.
Ja. Es gibt da noch ein deutsches Wort dafür, das habe ich aber jetzt vergessen.
Hochstapler-Syndrom.
Ja, das ist aber ein bisschen was anderes. Impostor-Syndrom ist die große Angst, es nicht zu schaffen, dieser Zwang, ich muss jedes Mal wieder beweisen, dass ich es kann. Und dazu gehört auch das Gefühl, auch wenn man schon 100-mal super gemacht hat, eigentlich, warum sitze ich hier?
Genau.
Eigentlich habe ich gar keine Berechtigung. Und ich finde, dafür hast du dich großartig geschlagen.
Dankeschön.
In deinem Leben.
Dankeschön. Ja.
Was habe ich mir gemerkt, du moderierst ja ab und zu den ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel.
Ja.
Und hast gesagt, das ist für 2 Stunden der schönste, friedlichste Ort der Welt. Deshalb weißt du jetzt auch, warum Judith und ich diese Sendung moderieren. Vielen Dank. Ja, danke für deinen Besuch.
Sehr gerne.